Gottes Gebote und unser Glück. Wir wollen uns heute Gedanken machen über das fünfte oder auch in manchen Bibelübersetzungen über das sechste Gebot, je nach Reihung, aber meistens auch als das fünfte erwähnt. Du sollst nicht morden, und er titelt mit das Glück des Friedens. Ich möchte beginnen mit einer Erzählung aus den Kindheitserinnerungen von Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, eine der herausragenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, Arzt und Theologe, bekannter Organist, Bach-Interpret, vor allem dadurch bekannt geworden, dass er seine theologischen Erkenntnisse auch konsequent praktisch umgesetzt hat. Er hat in dem damaligen Gabun ein Krankenhaus gegründet in Lambarene. Dadurch hat er Einzug gehalten. Die Geschichte kann mich noch immer erinnern, während meiner Chirurgiezeit in der Klinik, da war auch immer so der Running Gag am OP-Tisch: Hier ist ja nicht Lambarene, wenn irgendwas jetzt nicht ganz steril zum Beispiel gemanagt wurde. Also er hat auch in den säkularen Kreis breiten Einzug gehalten und ist sogar 52 mit dem Friedensnobelpreis für sein Schaffen, für sein Wirken ausgezeichnet worden. Und er erzählt folgende Geschichte. Die hat sich ereignet, als er ungefähr 7, 8 Jahre alt war. Da hat er sich damals, wie das Jungs so machen, ich habe ja Zwillinge genau im gleichen Alter, ne? Heute früh ist schon der eine am Sonntagmorgen runtergekommen, komplett mit Waffenarsenal, schon mit seinem Faschingskostüm. Der hatte da drin einen Colt, ein Schwert, ein Piratensäbel, der hat zwar nicht gepasst zum Cowboy sein, aber macht nichts. Also es ist voll bewaffnet zum Frühstück schon gekommen. Wir mussten ihn ein bisschen entwaffnen, er durfte nur 2 mit den Kindergottesdienst nehmen. Ich musste da mal checken, wie das ausgegangen ist. Und so hatte auch der Albert Schweitzer sich damals mit seinem Kumpel so Schleudern gebaut. Und dann eines Sonntagsmorgens kommt der Freund bei ihm vorbei und sagt: Komm Albert, lass uns Vögel jagen gehen. Dem Albert war gar nicht so wohl zumute, schon als Kind. Er fand das eigentlich keine gute Idee. Er hat ein inneres Widerstreben gehabt, da in Gottes Schöpfung so mutwillig tötend einzugreifen. Aber er wollte sich halt auch keine Blöße geben, von seinem Freund nicht veralbert werden. So haben sie sich dann auf die Pirsch gemacht in den Weinbergen. Er ist im Elsass aufgewachsen, in der Nähe von Colmar. Und dann haben sie sich unter einem Baum da angeschlichen, da saßen die Vögel, haben fröhlich vor sich hingezwitschert. Und der Freund, der spannt seine Schleuder und nimmt den Vogel ins Visier und schaut dann Albert auch richtig, er schreibt gebieterisch an. Und er hat sich gar nicht anders getraut, er hat seine Schleuder auch gespannt, hat sich aber fest vorgenommen, daneben zu schießen. Und genau in dem Moment, kurz bevor die Jungs abgezogen haben, haben von dem nahen Städtchen die Kirchenglocken geläutet. Und sobald Albert Schweitzer, so schreibt er, das Läuten der Kirchenglocke gehört hat, hat er seine Schleuder weggeschmissen und ist nach Hause gerannt. Der Freund hat ihm das Gleiche getan. Und später schreibt er in seiner Erinnerung: Immer wenn ich später das Läuten der Kirchenglocken gehört habe, war es für mich praktisch eine Erinnerung von Gott, dass damals die Glocken, dieses fünfte Gebot, du sollst nicht töten, in mein Herz geläutet haben. Mord ist nicht gleich Totschlag. Wenn wir uns das fünfte Gebot anschauen, dann heißt das ja eigentlich in der ursprünglichen Übersetzung, und Roland hat das natürlich als guter Theologe auch richtig ins Programm geschrieben, du sollst nicht morden. Auch wenn das etwas sperriger klingt, im Hebräischen gibt es 2 Worte eben für den Akt des Töten. Es gibt Harak, das ist ein Wort, was praktisch das Töten allgemein bezeichnet, also zum Beispiel auch das Töten von Tieren zum Essen. Das ist aber nicht damit gemeint in dem fünften Gebot, sondern es ist ein anderes Wort. Razza heißt das, und das bedeutet wirklich das willentliche, das bewusste Töten, also das absichtliche Töten, das Morden. Ich denke, das ist wichtig, das vorauszuschicken, weil das fünfte Gebot auch öfters etwas überanstrengt wird und überinterpretiert wird. Das wird dann auf einmal herangezogen für die ganze Vegetarierbewegung, dass man keine Tiere töten soll. Das wird herangezogen zur Wehrdienstverweigerung. Jetzt kann man ja diese Begriffe, sagen wir mal, getrennt sicherlich auch ethisch diskutieren, aber man kann sie eigentlich nicht mit dem fünften Gebot unterlegen. Das meint wirklich das willentliche töten in der Absicht, jemanden willentlich bewusst umzubringen. Also du sollst nicht morden. Das trifft natürlich auf der persönlichen Ebene zu, aber man kann das natürlich auch ausweiten auf die familiäre Ebene oder auch die, auf die Ebene ganzer Staaten. Ich denke, da ist es ganz gut, wenn wir im nächsten Punkt mal einen kleinen Blick in unsere eigene Geschichte werfen. Wir haben ja das Gebot unter Titel Das Glück des Friedens, und ich habe diesen zweiten Punkt erstmal genannt, das Glück des äußeren Friedens. Und wenn ich äußerer schon sage, könnt ihr euch denken, wir werden später noch auf den inneren Frieden zu sprechen kommen. Aber ich habe mir so bei der Vorbereitung der Predigt gedacht, Mensch, was für ein Glück und was für ein Segen, dass wir zu einer Generation gehören, zumindest die meisten von uns. Es gibt ja auch einige Ältere hier, die vielleicht auch noch die anderen Zeiten erlebt haben, aber die praktisch keinen Krieg erlebt haben. Wir haben jetzt schon in der zweiten, bald in der dritten Generation dieses Glück, in Frieden zu leben und in Frieden aufzuwachsen. Wenn wir die Geschichte unseres Landes anschauen, dann ist das nicht selbstverständlich. Wir haben mittlerweile eine 70-jährige Periode mit Frieden, mit äußeren Frieden in unserem Lande. Und wenn ich habe mal so die Geschichte ein bisschen zurückgeblättert, das gab es kaum in der Vergangenheit davor. Können wir uns vielleicht noch erinnern im Geschichtsunterricht? Ich meine, woraus besteht Geschichte? Man lernt einen Krieg nach dem anderen. Der 30-jährige Krieg, der deutsch-russische Krieg, der deutsch-französische Krieg, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und ich denke, es tut gut, da erstmal sich dran zu erinnern, was für ein Glück und was für ein Privileg das ist, dass wir in Frieden leben können. Jetzt 2014 wird ja jetzt der 100. Jahrestag gefeiert. Oder gefeiert, ist falsch, sondern bedacht, da seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, da wird es in unserem Land viele Veranstaltungen geben. Dieses Jahr im Spiegel ist gerade eine gute Leitserie dazu, und ich empfehle uns allen, dass wir da zu der einen oder anderen Veranstaltung hingehen, um uns das auch wieder bewusst zu machen, welche Grauen, welche Schrecken da geschehen sind für die ganze Weltgemeinschaft durch unser Volk. Das ist also etwas, was sicherlich aus dem kollektiven Gedächtnis hier niemals verschwinden sollte. Wir können also dankbar sein, dass wir zumindest auf Verfassungsebene, auf Staatsebene als Deutsche dieses Gebot befolgt haben in den letzten Jahrzehnten und keinen weiteren Krieg angezettelt haben und auch keinen weiteren Krieg erleben mussten, während um uns herum ja die Welt uns mit anderen Worten entgegenschreit. Ich hatte das in den letzten Wochen sehr bewegt, gerade die Ereignisse in Syrien, was da jetzt immer mehr ans Licht kommt, wie viele Leute da auch verschwunden sind, umgebracht wurden auf grausamste Weise, wo eine ganze Generation davon erschüttert wird, viele Kinder fliehen mussten und Familien in die Nachbarländer. Ist mir neu ganz bewusst geworden, was für ein Privileg es doch ist, hier zu leben. Äußerer Friede ist natürlich nur die letzte Konsequenz, so wie auch Krieg die letzte Konsequenz ist, eigentlich einer Verkettung von Umständen, von Gedanken, von Handlungen, die natürlich in der Zeit weiter vorne anfangen, die inwendig anfangen. Und ich denke, wenn wir über das fünfte Gebot reden und auch über das Glück des Friedens, kommen wir nicht an den Worten von Jesus vorbei, die uns in der Bergpredigt geschildert sind. Ich habe das Ganze mal übertitelt mit Das Problem bei der Wurzel packen und lese aus Matthäus 5 die Verse 21 bis 25. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Das Gerüst der Bergpredigt ist ja gegliedert so mit diesen Antithesen, die da Jesus anführt. Es heißt also immer wieder, es wurde gesagt, dann nimmt er auf die Tora, auf das Alte Testament Bezug, und dann geht er einen Schritt weiter, ich aber sage euch. Und so gliedern sich auch hier nahtlos seine Ausführungen über das fünfte Gebot ein. Jesus setzt dabei natürlich keinesfalls die Gebote des Alten Testamentes außer Kraft, sondern er geht praktisch noch mehr in die Tiefe. Er liefert eine weiterführende Erklärung. Die Theologie der Zeit Jesu, die war maßgeblich von zwei verschiedenen rabbinischen Schulen geprägt. Da gab es den Rabbi Shammai, das war eine Schule, die eher sehr gesetzestreu war, die ganz genau die Gebote des Alten Testamentes beachtet hat, sich dann Überlegungen gemacht hat, wie kann man die im Alltag gestalten, die also mehr äußerlich auf das Einhaltung der Gesetze gerichtet war. Und dann gab es die Schule des Rabbi Hillel, das war ein sehr charismatischer Vertreter, der Gebote teilweise weiter und tiefer ausgelegt hat, der sich mehr vielleicht auch schon im mystischen Anklang um das Innenleben dahinter bemüht hat. Bezeichnenderweise hat dieser Rabbi Hillel, das fand ich ganz interessant, der hat so wie der Paulus auch, also als Zeltmacher in Anführungsstrichen gearbeitet, der war nicht Zeltmacher, aber der hat seinen eigenen Lebenserwerb selber auf die Reihe gebracht, hat sich also nicht von seinen Schülern aushalten lassen und der hat in einem Steinbruch gearbeitet. Ich finde das eine ganz tolle Verbindung und ich denke, das hat auch seine Theologie geprägt. Ne? Der hat also harte Arbeit, jeden Tag da die Steine geklopft und sich dabei über Gott und die Welt Gedanken gemacht. Und das hat seine Theologie auch beeinflusst. Die war wahrscheinlich bodenständiger, näher an den Menschen. Ihr merkt schon, ich bin eher ein Fan von dem Rabbi Hillel. Und Jesus legt diese Gebote also wirklich mehr in seinem Sinne und in seinem Geiste aus. Und er sagt hier eben auch, Leute, bevor es überhaupt hier zur Handlung des Töten kommt, geht dem Ganzen schon eine lange Geschichte voraus. Da haben sich schon Dinge am inwendigen Menschen ereignet. Und er fängt auch an bei den Jüngern selber. Also diese Worte sind ja erstmal primär an uns gerichtet als Gemeinde. Natürlich auch dann noch drüber hinaus, sicherlich für den Rest der Menschheit. Aber wir sollen in unseren eigenen Reihen anfangen und uns prüfen. Sind wir frei von Neid, von Ärger, von Zorn? Sind uns solche Worte wie Rufmord zum Beispiel, wo ja auch das Du sollst nicht morden drin vorkommt, sind die uns völlig fremd? Oder wenn wir so mal nach innen schauen, ist es doch manchmal auch so, dass wir, wenn wir über andere Dinge reden, Situationen vielleicht doch ein bisschen anders darstellen, uns in einem besseren Licht und anderen in einem schlechteren. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht frei davon. Als ich über mein Leben so nachgedacht habe, als ich über den Text mehr Gedanken gemacht habe, dann musste ich wirklich sagen, ja, das stimmt, das trifft in die Seele, das trifft unser Innenleben. Jesus geht hier zu Recht einen Schritt tiefer, weil nämlich natürlich auch die Prävention, wenn man so will, da ansetzt. Wir können ja diese Gedanken und Gefühle durchaus auch beeinflussen, sodass es dann eben nicht letztendlich zu der Auswirkung kommt, wie sie das fünfte Gebot verbietet. Ich habe eine ganz schöne Worte von Luther nochmal gefunden zu dem Thema, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Er drückt das in seiner bekannten kernigen Sprache aus. So manch Glied du hast, so mancherlei Weise du finden magst zu töten, es sei mit der Hand, Zunge, Herzen oder Gebärden, sauer ansehen mit den Augen. Wenn du nicht gern hörst von ihm reden, das alles heißt töten. Denn da ist Herz und alles, was an mir ist, so gesinnet, dass es wollte, er wäre schon tot. Und obgleich die Hand stille hält, die Zunge schweiget, Augen und Ohren sich verbergen, so steckt doch das Herz voller Mord und Totschlag. Okay, das ist jetzt ein bisschen kernig ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also diese Gefühle in der einen oder anderen Weise, die sind uns sicherlich, oder sie sind mir zumindest nicht fremd. Was tun? Müssen wir denen jetzt hilflos ausgeliefert sein? Oder gibt es durchaus einen Ansatz, eine Möglichkeit, schon auf der Ebene unserer Gedanken dazu intervenieren, wenn man so will? Und ich denke, ja. Ich habe das Ganze mal so beschrieben, vom Monolog zum Dialog. Das Problem mit unseren Gedanken und Gefühlen ist ja, wir können die nicht abstellen. Die sind beides. Die sind Fluch und Segen. Man mutmaßt ja so, dass zumindest wir Männer das manchmal können und zeitweise im gedankenleeren Raum befinden, was Frauen gar nicht nachvollziehen können. Da gibt es auch in der neurophysiologischen Forschung jetzt erste Anhalte dafür, dass das wirklich stimmt. Also wir können uns doch manchmal so ein bisschen ausruhen von der Tyrannei der Gedanken. Aber die meiste Zeit des Tages auch nicht. Und oft sind wir eben mit unseren Gedanken in einem Monolog. Und solange es auf dieser Monologebene bleibt, gebären die Gedanken dann weitere Gedanken, werden dann vielleicht zu schlechten Worten und letztendlich dann auch zu schlechten oder zu sündigen Taten. Das ist manchmal ein zeitlich sehr langer Weg, manchmal auch ein ganz kurzer, innerhalb von Sekunden oder Minuten. Und hier ist ganz entscheidend, dass wir hier einfach üben und lernen, unsere Gedanken wirklich der Kraft des Gebets zu unterwerfen. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung der Predigt nochmal aufgenommen, auch für mich nochmal völlig neu versucht einzuüben. Und es klappt wirklich. Nicht immer, aber immer öfter. Dass wir, wenn wir uns selber dabei ertappen, dass wir in solchen Gedanken, sei es des Neides, der Missgunst, manchmal vielleicht sogar der Mordlust, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir das wirklich Gott bringen. Auch erstmal ganz ehrlich, Gebet heißt jetzt nicht das Versuchen wegzubeten. Gott kennt uns und weiß um diese Gefühle, ob sie jetzt berechtigt oder unberechtigt sind. Aber dass wir da einfach in einen Dialog mit ihm treten. Wir merken, unsere Gedanken nehmen dann eine andere Qualität an. Das reicht sogar bis ins Unbewusste. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wache manchmal früh auf und muss dann auf die obskursten Träume zurückschauen, wo ich dann merke, Mensch, die Gedanken arbeiten ja weiter, auch in der Nacht, und kleiden sich dann oft in Bilder, die manchmal klar sind, die wir manchmal auch überhaupt nicht verstehen. Und Gebet hat wirklich die Macht, diese Brücke sogar zu schlagen zwischen unserem Bewussten und unserem Unbewussten. Das Miteinander zu vereinen, zu versöhnen und zumindest daraus auch lernen zu lassen. Also lasst uns das einfach probieren, wirklich in unserem Alltag, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir Gott zumindest in all diese Gedanken mit reinnehmen. Und das heißt dann nicht, dass die dann gleich automatisch auf einmal ganz fromm und liebevoll werden, aber sie bekommen trotzdem eine andere Qualität, wenn sein Geist uns dann vielleicht an Bibelworte, an Geschehnisse erinnern, die unsere Gedanken dann wiederum auch relativieren. Vom Monolog zum Dialog. Mein letzter Punkt. Wie können wir jetzt zu diesem Glück des Friedens, zum Glück des inneren Friedens kommen? Das ist ja das, was letztendlich auch in den Worten der Bergpredigt anklingt und was wir uns auch alle wünschen. Denn innerer Friede ist die Voraussetzung, dass wir auch in äußerlichen Frieden miteinander leben können. Auf kleinster Zelle oder Ebene mit unseren Kindern, in unserer Familie, auf der nächstgrößeren Ebene, im Freundeskreis, im Hauskreis, in der Gemeinde, aber natürlich dann auch als ganze Kulturen, Staatenverbände, als Ethnien. Das Glück des inneren Friedens. Ich habe dazu zum Ende noch 3 Punkte mitgebracht. Ich denke, da gibt es viel, viel mehr Facetten. Ich habe mich jetzt da einfach mal beschränkt auf 3 Dinge, die, denke ich, wichtig sind. 3 Schlagwörter, die ich jetzt noch im Einzelnen erläutern werde. Ich denke so, das Rezept dafür ist Erleuchtung, Reinigung und Festigung. Wie kann man diese 3 Dinge in unserem Leben erreichen? Erleuchtung, was ist das überhaupt, Erleuchtung? Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen transzendental abgefahren. Erleuchtung, laut dem Kirchenvater Augustinus, der hat sich da eine Menge Gedanken drum gemacht, besteht in der simplen Tatsache, dass wir Gott aus uns selber heraus überhaupt nicht erkennen können. Und er beschreibt die göttliche Gnade so, dass Gott durch seinen Geist in Verbindung mit seinem Wort in unserem Herzen, in unserer Seele wirkt und dass das überhaupt erst die Voraussetzung ist, Gott zu erkennen, was ja Erleuchtung ist, die Gotteserkenntnis. Also Gott lässt sich praktisch durch sich selber in uns erkennen. Also er initiiert diesen Prozess. Und das macht uns dann als Reaktion auch demütig und dankbar letztendlich. Es ist Gottes Gnade. Und diese Gotteserkenntnis, die ist die erste Voraussetzung dafür, in Frieden zu leben, nämlich weil sie Frieden mit Gott letztendlich gibt. Und der ist Voraussetzung, dass wir auch Frieden haben mit unseren Mitmenschen. Und ich denke, eine praktische Übung für diese Erleuchtung ist einfach das Praktizieren von Dankbarkeit. Wir haben das ja eben schon gemacht in unseren Gebeten, jetzt als Dankesausdruck Gott gegenüber für den äußeren Frieden, den wir genießen dürfen. Und die Dankbarkeit, die soll oder kann man eigentlich täglich trainieren. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass Dankbarkeit, das ist natürlich eine Gefühlsregung, oft eine Reaktion, aber eigentlich ist Dankbarkeit eine geistliche Disziplin. Und ich lerne auch mehr und mehr, das als solche wirklich zu sehen, dass ich mich jeden Morgen wirklich auch hinsetze und Gott immer wieder für dieselben Dinge danke. Und manchmal denke ich mir, ist das jetzt nicht ein bisschen öde? Er weiß das ja, dass ich ihm dankbar bin, dass ich hier in Frieden lebe, ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Familie habe, eine Partnerschaft, Kinder und einen Beruf, der mich erfüllt, damit ich meine Familie ernähren kann. Es sind, wenn man so will, immer wieder die gleichen Dinge. Aber es ist gut. Es ist gut, das als Disziplin zu üben und sich jeden Morgen wieder neu zu sagen. Das ist eine Zutat, wenn man so will, zu dem Rezept des inneren Friedens. Und da möchte ich uns einfach daran erinnern, das ist jetzt überhaupt keine großartig komplizierte geistliche Übung, sondern es erfordert einfach die Disziplin, es immer wieder zu tun. Reinigung ist eine nächste Zutat, wenn man so will, für den inneren Frieden. Reinigung durch Vergebung. Dass wir Vergebung suchen, Vergebung bei Gott und bei dem anderen, das gehört zusammen. Und ja, das eigentlich auch auf täglicher Basis. Also ich kann auch wieder nur von mir sagen, nur wenn ich sehe, wie häufig ich an einem ganz normalen Familientag zum Beispiel allein an meinen Kindern schuldig werde, weil ich die zu Unrecht angemotzt habe, weil ich sie ungerecht behandelt habe, wo ich da schon allein immer wieder Vergebung suchen muss in meiner Partnerschaft, in anderen Bereichen. Das ist einfach auch so eine Grundhaltung, die wir uns einüben und antrainieren dürfen. Und wir merken das ja auch selber immer wieder, wenn wir Vergebung gesucht haben, auch Vergebung zugesprochen haben von anderen, dass das unser Herz einfach still und ruhig macht, uns inneren Frieden schenkt. Festigung, der dritte Punkt. Wie erreicht man Festigung? Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Was ist mit Festigung gemeint? Das ist ja auch so ein altes Wort. Das bedeutet einfach, dass wir eben nicht durchs Leben eiern, salopp gesprochen, von jedem Gegenwind, von jeder Zeiterscheinung, von jedem Gedanken, neuen Gedanken oder Tat, die uns begegnet, uns aus der Bahn bringen lassen, sondern wirklich in der Nachfolge bleiben. Dass unser Herz einfach gefestigt wird. Und das ist eine Sache, die Gottes Geist auch macht in Verbindung mit Gottes Wort, dass wir einfach nach Gottes Richtlinien leben können, in unserem Leben die verinnerlichen können, Gottes gute Gebote schätzen und ihnen folgen können. Und das gibt uns auch inneren Frieden. Das können wir nicht von alleine, sondern das bewirkt Gott in uns. Und so dürfen wir einfach auch als tägliche Disziplin immer wieder um seinen guten Geist bitten, den er uns gerne schenkt, wie die Bibel sagt, und der dann unser Leben auch dementsprechend prägt. Das Glück des inneren Friedens durch Erleuchtung, Reinigung und Festigung. Ja, und ich denke, wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann können wir, und das ist mein Abschlussvers mit Paulus dann auch sprechen, wie er das den Philippern zuruft, das möchte ich euch auch abschließend, uns auch abschließend zurufen als Segensgebet. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Frieden schenken will, unserem inwendigen Menschen und natürlich auch äußerlich. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst, dass unsere Herzen diesen Frieden auch erfahren können. Vielleicht gerade, wenn sie jetzt auch aktuell andere Dinge empfinden, dass wir das wirklich als dein Geschenk annehmen können in unserem Leben und dass du uns da immer wieder an unserem inneren Menschen wandelst und uns begegnest. Dass wir in Frieden leben können mit dir mit unseren Menschen und einfach Friedensboten sein können für diese Welt. Darum bitten wir dich. Amen.